Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Dickichtgeflüster. Wir hatten jetzt schon wieder eine ganz schön lange Pause seit der letzten Folge, also erstmal Entschuldigung dafür. Aber ja, wir waren einfach alle unterwegs im Sommer und hatten viel zu tun, Prüfungen und Arbeit und so weiter. Genau, aber dafür bin ich heute mit neuer Unterstützung am Start. Ja, herzlich willkommen, Nilas.
Hallöchen.
Genau, er ist jetzt einfach mit bei uns im Podcast-Team zusammen mit Anna und Paula. Vielleicht kannst du dich gleich am Anfang erstmal nochmal kurz selber vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen.
Ja, ich bin Nilas, ich laufe für den MTK Bad Harzburg. Zur Einordnung, ich bin Niedersachse. ich mache seit ich 8 bin UL, ich bin ein Stamer. Falls jemand meine Familie kennt. Ja, cool zu mir.
Ja, cool. Und warum dachtest du dir, dass du hier mit dabei sein willst?
Ich war letztes Jahr mit Paula und Leon zusammen beim Vielposten-UL. Und da haben wir auch über den Podcast geredet. Und Leon hat, nicht Leon, Paula hat dann gefragt, also hat mir beziehungsweise erstmal erzählt, dass ihr noch irgendwie Unterstützung sucht im Podcast-Team. Und dann habe ich mir das länger durch den Kopf gehen lassen und dachte dann so, ja, da hätte ich schon Bock drauf, ein bisschen über Orientierungslauf zu quatschen. Das mache ich sowieso im Alltag so viel, da kann man das auch mal beim Podcast machen. Genau.
Ja, cool auf jeden Fall. Und ich glaube, wir können auch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil so durch den Podcast lernt man nochmal auch andere Leute ein bisschen besser kennen, weil ich meine, wir kennen uns auch noch nicht so gut. Ja, also cool, dass du dabei bist. Die Folge soll an sich eigentlich aber um die WM gehen. Wir sind da schon ein bisschen spät dran, aber das lag eben auch an unserer kleinen Sommerpause. Genau, und dazu haben wir uns Ole eingeladen. Also auch herzlich willkommen an dich, Ole.
Danke, hallo.
Ja, ich würde sagen, Ole war auf jeden Fall sehr erfolgreich bei dieser WM. Für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, die hat in Kuopio in Finnland stattgefunden, vom 8. bis 12. Juli. Und ja, es war die WM im Wald quasi, also über die Mitteldistanz, Langdistanz und Staffel. Und ja, genau, Ole, erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Teilnahme und den beeindruckenden Leistungen dort. Ganz zu Beginn, wie war eigentlich denn die gesamte Zeit für dich dort? Vielleicht kurz zusammengefasst.
Ja, vielen Dank erstmal. Es war eine sehr coole Zeit, wie eigentlich fast jede WM, jeder internationale Wettkampf oder jede internationale Wettkampfwoche, an die ich mich so erinnern kann, zumindest im Nachgang. Wir hatten ein sehr cooles Team, hatten überwiegend gutes Wetter und eigentlich spannende und coole Wettkämpfe. Und ja, ich hatte natürlich den Bonus, dass ich an allen Wettkämpfen starten durfte und auch die Mittelqualifikation überstanden habe. Das ist dann schon mal viel wert und macht eigentlich schon mal eine coole Woche aus.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch beim Zusehen. Hast du denn damit gerechnet, dass du die Quali quasi bestehst über die Mitteldistanz?
Ja, das ist ja bei mir so ein kleines Ding. Ich habe, glaube ich, schon so oft so knapp solche Qualis verpasst. Insofern hatte ich da vorher schon auf jeden Fall tatsächlich vor der Mittelquali den meisten Druck empfunden auch selbst. Und weil man ja irgendwie auch weiß, man hat eigentlich das Potenzial, aber man weiß halt auch, es kann sehr schnell schief gehen. Genau, deswegen habe ich es natürlich gehofft, aber als ich ins Ziel kam, habe ich erstmal so gedacht, eieiei, das wird schon wieder verdammt eng. Am Ende hat es da gereicht. Aber ja, ich hatte mir irgendwie überlegt, wenn ich als Zehnter ins Ziel komme, dann wird es echt eng so. Wenn ich Top 6 ins Ziel komme, dann bin ich auf jeden Fall weiter. Und dann hörte ich den Speaker beim Zieleinlauf sagen, dass ich Neunter bin. Und da dachte ich schon, ei, hoffentlich reicht es. Und ja, hat ja dann gereicht.
Mega cool auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, bist du sonst auch manchmal schon ziemlich knapp an der Qualifikation vorbeigerutscht. Wie bist du denn jetzt dieses Mal da so rangegangen? Also vielleicht auch mental oder was war so deine Taktik?
Ja, also wir hatten tatsächlich eine ganz gute Idee davon, wie die Bahnanlage sein würde oder haben es zumindest vermutet. Und das hieß vor allen Dingen am Anfang sehr technisches Gelände und dann ein bisschen einfacher, was man natürlich nicht unterschätzen darf, aber einfach so von der Erwartungshaltung war, am Anfang wird es schwer und dann war natürlich der Plan ganz klar, am Anfang auch fokussiert machen und sich lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen, um einfach ja genug mitzulesen, bisschen Tempo drosseln, weil wenn man da mal 10 Sekunden oder 20 verliert auf einer Verbindung, ist nicht so tragisch, wie wenn man komplett irgendwie sich verliert. Und dann hinten raus Gas geben, wo es einfacher wird. Das war im Prinzip so der Plan. Und hat fast gut geklappt. Der erste Posten war super so, wie geplant. Ich habe perfekt alles mitgelesen. Es ging auch bergauf. Dadurch war man gar nicht so schnell. Aber bei Posten 2 hat es schon gleich nicht mehr geklappt. Da war ich eigentlich langsam unterwegs und habe viel mitgelesen, aber irgendwo mal ein bisschen die Richtung verloren. Und dann war es halt so technisches Gelände, dass ich schnell raus war und mir dann nicht mehr sicher war. Und das ist natürlich dann doppelt doof. Man hat extra Zeit investiert und weiß dann trotzdem nicht, wo man ist. Und dann kommt natürlich auch sofort dieser Gedanke, so shit, das ist eine Mittelquali. Ja, man muss jetzt irgendwie schnell wieder sich einfinden. Und tatsächlich bin ich dann bewusst weitergelaufen, weil ich dachte, hinterm Posten kann ich mich besser auffangen, als jetzt irgendwie hier jedes Tierchen abzuklappern. War sogar noch relativ nah am Posten, aber dann von hinten habe ich ihn dann gefunden. Und ja, danach die zwei Posten, die auch noch sehr tricky waren, habe ich wirklich nochmal ein bisschen fokussierter gemacht und dann wirklich Gas gegeben, als es einfacher wurde und die längeren Strecken kamen. Ja, und das konnte ich im zweiten Teil dann zumindest gut umsetzen und hat ja dann zum
Ja.
Glück auch gereicht.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand auch, also die Bahnen sahen auf jeden Fall ziemlich tricky aus. Hast du im Wald einige Läufer auch aufgelaufen oder warst du da eher alleine?
Nee, ich habe nicht so viele Leute gesehen. Am Ende habe ich ein oder zwei Leute noch getroffen. Ansonsten eigentlich nicht so viele tatsächlich. War schon viel alleine unterwegs, was aber dann auch eigentlich ganz okay war. Also dadurch konnte ich mich gut fokussieren, habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, dann vor allen Dingen im zweiten Teil. Und bis auf einen kleinen Fehler am vorletzten Posten, wo ich irgendwie einfach den Stein nicht gesehen habe, in eigentlich offenem Wald, lief es dann gut. Ja, insofern war das eher ein einsames Rennen, wenn man das so sagen will.
Ihr wart ja auch eigentlich den ganzen Monat vorher schon in Skandinavien. Also ihr wart ja auch schon in Trainingsgelände. Hast du dir das, also hast ja auch gesagt, dass ihr die Bahn auch schon so ähnlich erwartet habt, die Bahnanlage. Hattest du das Gefühl, du bist sehr gut vorbereitet auf die Wettkämpfe dort oder ja?
Ja, ich fand schon. Also ich war tatsächlich nicht komplett die Zeit da, sondern noch mal auch eine Woche zu Hause oder anderthalb oder so. Aber wir waren ja im Herbst schon mal im Trainingslager da und da war ja auch Weltcup und hatten jetzt nochmal wirklich viel Zeit, uns vorzubereiten. Und es gab halt genug Karten, die auch vom gleichen Kartenzeichner waren. Und das hat schon viel gebracht. Und wir hatten bei der Mittelquali und bei der Staffel jeweils Trainingsgelände, die direkt angrenzend an das Embargoed Area, also ans Sperrgebiet waren, ans Wettkampfgebiet. Und das war schon sehr hilfreich, weil da wusste man wirklich, was einen erwartet. Das war bei Lang- und Mittelfinale ein bisschen anders. Da war es eher, wir hatten halt die alte Karte, aber man weiß nicht so richtig, wusste nie so richtig, wie das Gelände jetzt eigentlich wirklich ist. Aber dadurch würde ich sagen, waren wir sehr gut vorbereitet und auch mit den Bahnen, was wir uns überlegt haben, was realistisch wäre, haben wir eigentlich häufig sehr gut richtig gelegen. Und das hilft natürlich. Also, ich erinnere mich zum Beispiel im Mittelfinale. Die ersten drei Posten waren genau auf der Halbinsel, wo wir sie erwartet haben. Klar, dann ist es nicht genau das gleiche Objekt, aber das hilft für den Kopf schon mal, wenn man weiß, ah ja, es geht jetzt daran, dann geht es wahrscheinlich lang rüber. Also, bei Posten 6 hatte ich noch das Gefühl, das ist eigentlich genau unsere Bahn, die ich laufe.
Krass.
Das, ja, das hilft natürlich, weil man dann einfach auch schon mal in Ruhe gucken kann, wie ist das Höhenbild da, was ist vielleicht irritierend, was kann man falsch interpretieren und wo sind vor allem die guten Attack Points. Und ja, wie du schon gesagt hast, mit der vielen Zeit, die wir im Gelände verbracht haben, das gibt einfach eine extreme Sicherheit. Jeder kennt das wahrscheinlich von seinem Heimwald oder dem Heimgelände, dass man da einfach einen Tuck besser klarkommt als andere vielleicht. Und ja, da haben wir das Optimum rausgeholt, denke ich.
Da hatte ich auf jeden Fall sehr viel Glück. Wie hat das denn mit den alten Karten von den anderen, von Mitte- und Langfinale funktioniert? Also war der Wald so, wie ihr ihn erwartet hattet, oder habt ihr besser nicht so viel erwartet?
Ja, also wir wussten halt, dass es auf den anderen Karten gab es immer auf den neuen Karten sehr viel weniger Objekte als auf den alten, weil einfach heute ganz anders Karten aufgenommen werden als vor 10, ja, 15, ich weiß nicht, wie alt die Karten genau waren, Jahren auf jeden Fall. Unser Problem war da so ein bisschen, dass wir halt nicht so richtig wussten, wie stark das generalisiert ist oder wie stark die Steine, die da gezeichnet sind, wirklich da sind. Und zumindest mich hat da ein bisschen, oder ich habe es ein bisschen falsch eingeschätzt, was die Belaufbarkeit angeht, weil wer das beobachtet hat, hat vielleicht gesehen, dass man, wenn man schnell sein wollte, sehr viel Außenrumrouten nehmen musste. Und das habe ich nicht so viel getan und das hat sehr viel Kraft gekostet und war auch nicht besonders schnell. Also vor allen Dingen bei der Langdistanz jetzt. Bei der Mitteldistanz gab es ja häufig nicht so die krassen Optionen, aber ich habe auf jeden Fall deutlich den Unterschied gemerkt zu jetzt den anderen beiden Rennen, also der Mittelquali und der Staffel, wo man wirklich weiß, das sieht auf der Karte so aus, dann weiß ich, es sieht im Gelände so aus. Und hier war es halt mehr so, ich muss erstmal gucken, wie das dann da genau aussieht, wie ist die Belaufbarkeit wirklich, wie ist die Sicht wirklich. Ja, also das war so ein bisschen der Unterschied vielleicht bei den beiden Finals.
Hast du viel Zeit durch diese Fehleinschätzungen verloren, oder?
Am Ende schon, vielleicht auch, weil ich dann ein bisschen zu stur war oder weiß ich nicht, zu sehr das Gefühl hatte, ich habe auf die Karte geguckt und dachte, ja, es gibt diese Außenrumroute, aber eigentlich ist die zu lang. Aber im Endeffekt hätte ich eigentlich nach der ersten langen Route schon wissen müssen, dass man mehr Weg laufen muss. Das ist halt auch echt, also es ist mir sehr schwer gefallen, dann so wirklich das mitzunehmen von den letzten Verbindungen, dass man einfach sagen muss, ja, okay, auf dem Papier am Schreibtisch vorher würde ich nie außen rumlaufen, weil es einfach so weit ist. Aber nachdem, wie ich gerade hier durchgestolpert bin, muss man das jetzt machen. Und ja, ich hatte da ein bisschen Pech auf der sehr langen Route bei der Langdistanz. Das war irgendwie relativ am Anfang zu Posten, boah, 6, 7, keine Ahnung, irgendwie sowas. Da wollte ich eigentlich außen rum gehen und da habe ich mich tatsächlich eher negativ von Mitläufern beeinflussen lassen. Da waren nämlich zwei, die ich eingeholt hatte. Und die liefen irgendwie so weg vom Posten eher quer. Und ich hatte eigentlich schon den Plan, links außen rum zu gehen, weil es auch eine Route war, die wir vorhergesehen hatten. Und habe dann aber nochmal geschaut und dachte so, ach ja, dadurch sieht eigentlich auch gut aus. Aber verliere da halt Minuten. Also ja, das war nicht so schön. Genau, und dann habe ich es halt so zwei Posten danach nicht besser gemacht.
Ja, es passiert ja häufig, dass man sich dann vom Gegnerkontakt so einlullen lässt.
Ja, eigentlich hatte ich einen sehr guten Plan, also oder eine sehr gute Taktik, weil ich wirklich am Posten stehen geblieben bin und mir, keine Ahnung, ist immer schwer einzuschätzen, aber 5 oder 10 Sekunden auf jeden Fall genommen habe, um wirklich in Ruhe das jetzt anzugucken, weil ich wusste, das ist jetzt eine Verbindung, da läuft man Viertelstunde, 20 Minuten, da kommt es auf diese paar Sekunden nicht an. Es ist viel wichtiger, die richtige Route zu finden. Aber ist natürlich super ärgerlich, wenn es dann trotzdem nicht klappt.
Aber gut, ich meine, so im Wettkampf dann quasi diesen Return Point noch zu bekommen, dass man jetzt nochmal die Routenwahlen anpassen muss, weil das Gelände wirklich so anders ist oder halt sehr viel physischer als erwartet. Das muss man ja neben den ganzen anderen Aufgaben dann auch erstmal noch machen.
Ja, und fällt mir, glaube ich, auch schwer, weil wenn ich so einen guten Plan habe und ich habe mir das vorher gut überlegt, ich weiß, wie ich in dem Gelände orientieren kann, dann kann ich das auch umsetzen. So war es zum Beispiel bei der Mittel- oder auch bei der Staffel. Aber dieses spontane Umschalten fällt mir nochmal deutlich schwerer als wirklich einfach das Abspulen von einem Plan, wo man genau weiß, so mache ich das, so kann ich das auch und dann passt es auch.
Aber war das Gelände dann auch so viel, also physisch anstrengender, als ihr das in den Trainings mitbekommen habt? Oder war das da auch schon so?
Ja, also wenn es jetzt noch um die Langdistanz geht, muss man einfach sagen, dass wir, glaube ich, von allen Langdistanztrainings, die wir gemacht haben, hatten wir eigentlich keins, was vom Gelände her wirklich relevant war.
Okay.
Weil wir da teilweise wirklich so lange Schläge durch einigermaßen gut belaufbaren skandinavischen Wald hatten, wo man halt wirklich dann auch nah an der Luftlinie bleibt. Und es war hier halt nicht. Also es war eigentlich zwei Dinge vor allen Dingen. Das war einmal der steinige Boden und dann die vielen umgefallenen Bäume, die es echt schwer belaufbar gemacht haben. Und das waren natürlich beides Dinge, die jetzt nicht super gut immer aus der Karte herauszulesen waren. Dann auf 15.000 sieht man auch auf den ersten Blick vielleicht nicht, dass da noch steiniger Untergrund ist oder so. Ja.
Bei der Staffel, da hast du einen ziemlich starken ersten Lauf hingelegt. Du hast gefährliches Halbwissen, das habe ich auch nur gehört. Du hast da eine ganze Weile geführt.
Ja. Das war, das lief schon ziemlich gut, ja.
Ab einem gewissen Punkt, du bist dann als Siebter, nicht richtig? Bist als Siebter reingekommen?
Achter, meine ich, aber ja, kann sein. Irgendwie sowas, ja.
Hattest du da während des Laufs irgendeinen Punkt, wo dich dann die anderen überholt hatten, sich vor dich gesetzt hatten?
Ja, tatsächlich hatte ich da dann ein bisschen Pech. Also, Ich hab dann an dem Punkt, wo dann die anderen von hinten kamen, man hat bei Posten 6, das war der zweite Fernsehposten, da hat man hinterher so Bilder gesehen, wie so eine ganze Kette von gefühlt 20 Läufern direkt hinter mir war. Das habe ich zum Glück in dem Moment nicht gesehen und mich auch nicht umgedreht. Aber kurz danach hatte ich halt einen längeren Gabelposten, der so ein bisschen weiter unten den Hang war. Und dadurch habe ich leider nicht so eine direkte Überholaktion mitgekriegt, sondern die waren einfach plötzlich vor mir. Das hat mir so ein bisschen die Chance dann genommen, auch mitzulaufen noch weiter. Ja, das war tatsächlich so der Punkt, wo die anderen vorbei waren, dass ich dann, glaube ich, irgendwie so 20, 30 Sekunden hinter war an der Arena-Passage, was nochmal sehr gut war. Aber natürlich ist es cooler, wenn man den direkten Anschluss hat und dann kann man auch eher noch besser mitlaufen.
Ja, aber wie hat sich das für dich angefühlt, da vorne mitzulaufen? Wusstest du, dass du ganz, ganz vorne bist oder dachtest du, du bist eher so an der ersten Position von irgendeiner Tram?
Das war am Anfang mein Gefühl. Da hatte ich ja eine ganz gute Tram mit Tschechien, Finnland, Ungarn, glaube ich, noch Australien teilweise. Und das lief eigentlich ganz gut. Ich war mit denen da unterwegs und hatte irgendwie zum ersten Fernsehposten eine bessere Route halt raus auf dem Weg erwischt als die anderen. Und dann bin ich halt auf diesen Fernsehposten zugelaufen, der auf der Wiese stand, und kam da raus und habe den Kameramann als erstes gesehen. Das war so ein Stein in höherem Gras, also den hat man nicht direkt gesehen, aber der Kameramann saß halt auf so einem Podium. Und dann habe ich den gesehen und sah irgendwie auf der Wiese überhaupt niemand anders. Habe nach rechts geguckt, wo ich hin weiterlaufen wollte, habe da auch niemanden gesehen. Und da ist mir das dann irgendwie so gedämmert, okay, vielleicht ist tatsächlich noch keiner da. Dachte so, krass, okay. Wobei ich noch mal überlegt habe, gut, vielleicht kommen die auch einfach gleich irgendwo aus dem Wald von der anderen Seite, weil du weißt ja nie, wie es gegabelt ist. Ja, aber als ich dann bei dem Posten war, war mir das tatsächlich dann schon klar und hat mich natürlich irgendwie vor allen Dingen ein bisschen beflügelt und Energie gegeben. Und danach war mir aber auch schon klar, dass das Tempo, was ich jetzt hier gerade vorgebe, dass das nicht reichen wird, um lange vor den anderen Leuten wegzulaufen. Und ja, genau, zwei, drei Posten später kamen die dann ja auch alle. Aber das war schon cool. Also der Anfang lief halt einfach sehr gut und dadurch hat sich das irgendwie so ein bisschen ergeben. Das war jetzt nicht unbedingt mein Plan, ganz vorne zu laufen oder meine Taktik. Ja.
Du hattest auf jeden Fall auch einige Zuschauer aus Deutschland, und zwar Public Viewing-mäßig. Parallel war ja eine Sprintstaffel in Prez, und da hat
Ah ja.
Konrad Stamer einen Bildschirm aufgebaut, und dann haben die in der Wechselzone seinen Lauf angeguckt. Fand ich sehr lustig.
Wenn das mal nicht abgelenkt hat.
Ja.
Ja, war natürlich cool, dass es mal ein bisschen Fernsehzeit für Deutschland auch gab. Ich glaube, auch die Kommentatoren waren ein bisschen überrascht. Aber ja, zeigt natürlich, dass da was möglich ist. Und das ist irgendwie, glaube ich, die coole Sache, dass man das so ein bisschen zeigen kann, dass da was geht. Und gibt sicherlich dann auch nochmal einen Tag, wo alle drei Läufer ein sehr gutes Rennen erwischen. Und dann, ja, bin ich gespannt, wohin das führen kann.
Ja, ich habe ja schon gehört, da gibt es so ein Projekt bei euch.
Okay.
Ja, richtig.
Erzählt mal.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, zumindest ist Rick so der Hauptinitiator davon, also Ricardo Casanova. Und wir haben ja jetzt schon sehr gute Staffelresultate, nicht nur bei den Herren, aber gerade bei den Herren in den letzten Jahren erreicht, dass wir bei der EM und WM jeweils einmal Achte waren, vorher auch Zehnte bei der WM. Und ja, da fragt man sich natürlich, Top 10 war immer ein gutes Ziel und das ist jetzt aber irgendwie auch schon erreicht. Deswegen ist natürlich so, das nächste sehr coole Ziel wäre tatsächlich mal ein Diplom zu holen, also Top 6 zu laufen. Und es gibt da jetzt so ein kleines Projekt, dass man das bis zur nächsten WM erreichen will, in welcher Besetzung auch immer. Genau, und da wurde so ein bisschen überlegt, was wir dafür tun müssen, trainingsmäßig, physisch, mental, auch teammäßig. Und ja, genau, das ist eigentlich so die Agenda. Und dann wollen wir mal gucken.
Das heißt, das ganze Herrenteam, die ganze deutsche Elite bereitet sich jetzt auf diesen einen Wettkampf vor. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, also es geht gar nicht extra, also das ist einfach so das, sage ich mal, das Head Goal. Also darum, das ist so ein bisschen so das Traumziel, weil man braucht ja immer was, was einen auch an schlechten Tagen motiviert und irgendwie so dieser Gedanke, vielleicht wirklich da mal Sechster zu werden, ist, glaube ich, für sowas ganz gut. Aber grundsätzlich geht es natürlich mehr um langfristige Sachen. Also wenn es darum geht, dass zum Beispiel Leute, die in Deutschland leben, einfach auch zusehen müssen, dass sie ihre Kartentrainings in einer gewissen Anzahl auch außerhalb der Trainingslager hinkriegen oder dann zumindest das durch Querlauftrainings ersetzen. Das sind ja mehr Sachen, die einfach generell helfen, in der nächsten, übernächsten Saison auch einfach fit zu sein. Aber es ist halt immer cool und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der auch schon mal bei irgendeinem anderen Wettkampf gelaufen ist, wo es dann ums Team geht, sei es der JVK für die Jugend. Teamziele sind halt einfach cool. Man kann sich gegenseitig motivieren, anstacheln, anfeuern und so weiter. Und ja, deswegen ist das das Ganze und das beschränkt sich dann auch nicht nur aufs Herrenteam, auch wenn das jetzt von Rick so erstmal definiert wurde vielleicht, aber da profitieren natürlich alle von.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall sehr wichtig, gerade Motivation im Team untereinander. Ja, habt ihr euch untereinander während der Staffel auch, wie war da so euer Teamgefüge, gerade bei jetzt deinem Staffelteam oder deinem ganzen deutschen Team, was da vor Ort war? Wie habt ihr so interagiert?
Ja, also ich meine, während der Staffel hat man dann ja nicht sehr viel Kontakt, beziehungsweise wir waren vorher in der Quarantäne, dann geht ja ein Läufer da raus und man war dann da am Fuß von dieser Sprungschanze erstmal noch wieder in so einem Warm-up-Bereich, das war tiefer gelegen, das heißt, man hat auch gar nichts gesehen von den anderen. Da war also gar nicht so viel mitzukriegen, dann eher natürlich so das Anfeuern, wenn dann die Leute im Ziel waren, also ich zum Beispiel für die zweite und dritte Strecke. Das war auf jeden Fall sehr gut und ich glaube auch unser Team, so vorher in der Quarantäne, wo alle zusammen waren, war das Teamfeeling schon gut. Das braucht man ja auch irgendwie, dass so alle das Gefühl haben, okay, heute gebe ich mal richtig Gas und irgendwie nicht nur so für mich alleine, für mein Resultat, sondern einfach fürs Team. Und das hat, denke ich, sehr gut geklappt. Also, Bojan und ich hatten spannenderweise beide bei der Langdistanz, die wir ja gelaufen sind, so ein bisschen so einen mentalen Durchhänger auch, weil es einfach so hart belaufbar war und wir sehr früh ziemlich platt waren. Es war schon ein bisschen lustig, weil wir dann im Ziel, als wir uns ausgetauscht haben, festgestellt haben, wir hatten genau die gleichen Gedanken. Also ich habe echt gedacht, boah, heute läuft's ja gar nicht. Hoffentlich erwischt Bojan guten Tag. Und Bojan erzählt mir, er hat gedacht, Alter, ich komme nicht mehr ins Ziel. Hoffentlich läuft's bei Ole wenigstens gut. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Du denkst dann so, na gut, heute ist halt ein gebrauchter Tag, ist halt so, aber bei so einer Staffel weißt du halt, du läufst erstmal für deine zwei Mitkollegen auch mit, aber halt fürs ganze Team und das motiviert dann eben nochmal da auch diesen Skihang zum zweiten Mal irgendwie nochmal hochzurennen. Ja, und das macht schon viel aus, finde ich. Also.
Und gerade auch diese Motivation, auch gerade bei Teamläufen. Ich habe das ja auch vor jetzt 3 Jahre her beim 24er miterlebt, wie gut du das kannst mit der Motivation, auch dich selbst so hochzupuschen. Gerade fürs Team finde ich, also persönlich muss ich sagen, ich laufe auch so viel besser in Staffel oder Mannschaft, einfach weil ich nochmal dieses Quäntchen mehr aus mir rausholen kann.
Tatsächlich hatte ich dieses Schlüsselerlebnis auch schon sehr früh in meiner OL-Karriere, wenn man so sagen will. So, keine Ahnung, was sind wir da gelaufen? H16 vielleicht. Da waren ja immer Colin, Erik, Veit und ich so ein bisschen die vier, die sich da meistens gebettelt haben bei nationalen Wettkämpfen. Und ich habe eigentlich selten gewonnen. Aber wenn ich mal gewonnen habe, dann war es beim JVK. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich gecheckt habe, warum eigentlich. Einfach weil genau dieses Teamgefühl da war und weil ich dann im Wald gedacht habe, boah, ich quäle mich jetzt nicht nur für mich hier den Berg hoch und gebe noch ein bisschen mehr Gas, sondern halt fürs Team. Und ja, das ist natürlich bei einer Staffel nochmal was ganz anderes, aber hat beim JVK auch schon beim Einzellauf funktioniert, weil da ja auch die Teamwertung im Vordergrund steht, so. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor, wenn du mich fragst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass der JVK auch ganz viele so die Hauptmotivationsgrund ist, noch so weiterzumachen bei Jugendlichen oder bei Kindern, die halt dann nicht so mega viel Spaß haben beim OL. Und dann sind sie bei einmal beim JVK dabei und denken sich so, wow, oh, das ist ja mega Hammer, ich will mehr, ich will weiter trainieren. Also ich hatte auf jeden Fall das bei ganz vielen schon. Dass sie so vorher noch nicht so komplett motiviert waren und dann waren sie einmal beim Kader waren, dann waren sie direkt Feuer und Flamme.
Ja.
Ja, aber cool, dass auf jeden Fall die Stimmung da im deutschen Team so gut ist und ihr da so zusammenhaltet. Bist du insgesamt mit deinen oder euren Ergebnissen zufrieden oder hast du das Gefühl, ihr hättet, also ihr oder du hättet vorher im Training vielleicht noch was rausholen können, was du jetzt im Nachhinein quasi anders gemacht hättest?
Also ich bin persönlich auf jeden Fall sehr zufrieden. Tatsächlich hatte ich, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einfach Glück, dass die Mittelquali dann der in Anführungsstrichen schlechteste Wettkampf war. Wenn man denn weiterkommt, dann kann man sich da ja noch leisten. Aber nee, also ich hatte mir tatsächlich Top 30 so auf jeden Fall als Ziel vorgestellt, wenn es gut läuft. Das habe ich zweimal geschafft und ich habe mir nicht als Ziel vorgestellt, dass ich die Staffel auf der ersten Strecke einfach mal anführe zwischendurch. Das war also eher überraschend und ja, insofern Erwartung übertroffen, würde ich sagen. Genau, und auch sonst, also eigentlich gab es, also Bojan hat auch gute Resultate gebracht, die Damen haben gute Resultate gebracht und auch von den Jüngeren, die jetzt dabei waren, also bei den Herren ja noch Konstantin Kunkel, der in der Mittelquali gelaufen ist, hat auch echt gut abgeliefert, das hat dann knapp nicht gereicht, aber es ist halt auch die erste Elite-WM und bei meiner ersten Elite-WM in Norwegen war ich, keine Ahnung, wahrscheinlich fast 10 Minuten von der Quali weg, weil ich da einen Riesenfehler gemacht habe. Also da ist auf jeden Fall Potenzial. Das gleiche gilt für Ellen, die auch, glaube ich, einen Posten extrem lang gesucht hat und dann aber fast so schnell gelaufen ist wie die Spitze in ihrem Heat. Also ja, ich glaube, dass da sehr viel Potenzial ist. Ansonsten gibt es natürlich immer Leute, die vielleicht nicht ganz zufrieden sind, weil sie hätten mehr leisten können. Aber ja, wenn man im Langzeittrend guckt, müssen wir und können wir einfach als Team mega zufrieden damit sein. Auch die Staffel hat irgendwie gezeigt, dass wir so, wir sind viele Jahre immer Bojan, ich und Felix spät gelaufen. Jetzt ist da mal ein bisschen was anderes. Sage ich mal, das Team wird ein bisschen durchgemischt. Ich muss plötzlich Start laufen, was ich erst gar nicht wollte. ja, und da sind auch andere Leute.
Willst du denn nicht Start laufen? Das ist die geilste Position.
Weil ich das viele Jahre lang jetzt nicht gemacht habe, international. Und Felix hat es immer so gut gemacht und man hat schon viel an Verantwortung. Ich habe mich auf 2 und zuletzt auch auf 3 immer sehr wohl gefühlt.
Ja, verständlich. Verständlich.
Nee, aber also dieser Gesamttrend ist einfach sehr erfreulich, finde ich, im deutschen Team, aktuell im Elite-Team, dass es da irgendwie ja seit vielen Jahren immer noch ein bisschen besser geht. Und das sowohl mit Einzel- als auch mit Teamresultaten.
Ja, ich bin auch mal gespannt auf die nächsten Jahre, definitiv. Hast du auch so generell das Gefühl, weil du gerade von der WM in Norwegen berichtet hast, dass du dich auch so im skandinavischen Wald so mittlerweile sehr wohl fühlst und damit sehr, sehr gut klarkommst? Oder?
Ja, also ich war nach der 10. Klasse ein Jahr in Schweden auf dem Sportgymnasium mit Duell. Deswegen lag mir skandinavisches Gelände eigentlich seitdem schon immer ganz gut. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren war eigentlich so der Hauptauslöser eher, dass wir uns immer sehr gut vorbereitet haben. Also einfach viele Kartentrainings in möglichst relevantem Gelände absolviert haben. Das fing sicherlich so ein bisschen mit Krafti an, der so vor 10 Jahren angefangen hat, im Juniorenbereich das so intensiv zu machen, dass man wirklich auch gesagt hat, vor den J-Box, wir fahren schon im Herbst hier ins Trainingslager und ziehen daraus Schlüsse für das Wintertraining und so weiter. Und dann einfach spezifische Vorbereitung. Das ist jetzt nicht nur in skandinavischem Gelände gewesen, sondern ging mir auch bei der EM in Ungarn letztes Jahr so, wo wir auch Ostern, meine ich, schon mal da waren. Und ich glaube, auf diesem Niveau, wo wir dann alle sind, wo man eigentlich in der Lage ist, schon eine richtig gute Leistung zu bringen, macht das nochmal einen großen Unterschied. Und dass wir das aktuell können, von der finanziellen Unterstützung her und auch die Coaches und Physios haben und so weiter, die uns da unterstützen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und ja, bringt uns sozusagen in die Lage, überhaupt da zu laufen, wo wir jetzt laufen. Ja, Jule, da muss eigentlich auch noch ein persönlicher Dank an dich gehen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil wir jetzt eine, glaube ich, von allen, alle waren sehr begeistert von Anja, die wir als Physiotherapeutin jetzt bei der WM dabei hatten. Wenn ich das richtig verstanden habe, kam der
Ja,
Kontakt ja über
ja.
dich.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut.
Ja, Das war sicherlich auch nochmal ein Schritt nach vorne, die halt ja wirklich sehr viel Erfahrung schon im Physio-Bereich, auch im Leistungssport und Sportlerbetreuung und so hat. Und ja, das hat, glaube ich, gut geklappt.
Musstest du da betreut werden, oder?
Was heißt musste? Ich meine,
Ich meine, hattest du Probleme, oder?
nee, ich hatte jetzt keine akuten Probleme, aber natürlich nach so einer Langdistanz, wenn man da unerwartet dann doch über 2 Stunden im Wald ist, ist es schon nett, wenn man sich mal ein bisschen die Beine lockern lassen kann. Und ja, gerade bei der hohen Belastung, die man sowieso hat, will man dann natürlich das Maximum rausholen. Und sie hatte wirklich Ahnung, wo irgendwelche Verspannungen vielleicht noch gelöst werden können und so. Und das gibt natürlich ein gutes Gefühl, wenn man fluffigere Beine hat vor dem Wettkampf. Das ist auf jeden Fall schon mal einiges wert, auch für den Kopf.
Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle zufrieden wart und sie sich, glaube ich, auch wohl gefühlt hat. Ich habe sie jetzt seitdem gar nicht nochmal gesprochen, aber ich bin schon gespannt. Wenn ich das nächste Mal da bin, wird
Wird
auf
ja
jeden
so auf
Fall die
jeden
ganze
Fall.
30 Minuten lang über die WM geredet.
Ja.
Ja.
Hast du auch noch das Team vorangebracht, ohne dabei gewesen zu sein?
Ja. Naja, weniger ich, mehr Anja, aber ja. Ja. Ja, gab es sonst so abseits vom Sportlichen irgendwas, was du so persönlich von der WM mitgenommen hast?
Muss ich jetzt erstmal überlegen. Also es gibt natürlich immer viele, viele Dinge, die so außenrum passieren und die wir gemacht haben. Aber ja, wie gesagt, also wir hatten eigentlich, würde ich sagen, so einfach ein gutes Team-Feeling dieses Mal, gute Teamstimmung. Wir hatten das Glück, dass wir gutes Wetter hatten. Das hat irgendwie auch dafür gesorgt, dass ja, dass so gute Laune unterwegs war überall. Und wir haben in so Apartments gewohnt und tatsächlich auch selbst gekocht, überwiegend, und dadurch irgendwie so, ja, sind ganz viele nette Gespräche so nebenbei entstanden, und wurde ein bisschen Tour de France geguckt natürlich. Das ging ja fast parallel los. Das war dann immer noch mal so ein bisschen die Abendbeschäftigung, ohne dass jemand vorher in die Ergebnisse geguckt haben durfte. Dann das
Das
Ganze
ist wichtig.
noch mal ein bisschen geschaut und geguckt, wie andere Leute so ziemlich krassen Sport machen. Sowas motiviert ja dann tatsächlich auch immer.
Ist natürlich schade, dass ihr den Tour de France-Leuten dann die Viewerzahlen geklaut habt.
Ja. Ja, das muss man tatsächlich sagen. Was mir noch aufgefallen ist, wir hatten, oder was ist aufgefallen, aber es war einfach sehr schön, dass tatsächlich in den Arenen da, abgesehen jetzt mal von der Mittelquali, aber es ist auch verständlich, es war richtig viel los und war richtig gute Stimmung, vor allen Dingen auch durch viele Finnen. Also es ist ja immer so ein bisschen mitgereiste Family und Friends, aber es waren wirklich viele Finnen da, die Stimmung gemacht haben und wirklich auch alle angefeuert haben, nicht nur die, die ein Finnland-Trikot anhatten. Und das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht und die Veranstaltung auch ein bisschen bereichert. Also da waren schon richtig voller Platz, volle Tribüne. Das war sehr, sehr cool.
Steht mir gerade so vor, so ein JFVK parallel mit einer WM. Dass ja natürlich Zuschauer da.
In Deutschland.
Sorry. Ja, WM in Deutschland. Ja, stimmt. Da kann ja Eike mal fragen.
Na, gute Gelände gibt es sicherlich, definitiv. Das war tatsächlich auch noch so eine Diskussion, die jetzt bei der WM so ein bisschen entstanden ist. Warum machen die Leute eigentlich, wenn sie eine WM im eigenen Land haben, warum nehmen sie immer untypisches Gelände? Also dieser Staffelhügel, wenn man sich die Karte anguckt, das könnte überall sein. Das ist wirklich nicht typisch finnisch gewesen. Auch die Langdistanz nur zu teilen, so. Ja, andererseits macht es das natürlich auch ein bisschen fairer, hatten wir auch drüber geredet, dass dann nicht die Finnen oder die jeweilige Gastnation dann einen extremen Vorteil hat, aber ist uns mal so aufgefallen und das war, glaube ich, auch schon bei anderen Wettkämpfen durchaus so.
Ja, aber ich habe letztens gesehen, dass 2029 die World Games in Karlsruhe sind.
Das ist richtig, ja.
Da mal sehen, welches Gelände dann da ausgewählt wird.
Es werden ja vor allen Dingen viele Sprints, oder was heißt viele Sprints, aber so wie die Wettkampforganisation jetzt ist, sind es ja 2 Sprints, eine individueller und eine Sprintstaffel und eine Mitteldistanz dann.
Ja, genau, also für alle, die es nicht wissen, diese Woche, beziehungsweise bis Montag, sind die World Games in Chengdu in China. Und ja, für Deutschland laufen dort Hanna, Birte, Anselm und Bojan. Und genau, könnt ihr auch gerne verfolgen. Also Freitag ist, wie Ole schon gesagt hat, Mitteldistanz, am Sonntag Sprint und Montag Sprint Staffel. Genau, nun das noch dazu. Aber ja, ich bin wirklich gespannt, wie das ablaufen wird, wenn es in Deutschland ist.
Ja, aber auch in China wird jetzt sicherlich sehr ungewohntes Gelände, sage ich mal. Also, was man da so gehört hat, die Mitteldistanz dürfte wahrscheinlich auch sehr anders werden als eine Mitteldistanz, wie wir sie aus Europa kennen.
Ja.
Ja, bei den Sprints wird man mal sehen.
Ja, Anna hat schon erzählt, es geht irgendwie über Reisfelder und genau.
Genau, und ich glaube auch, ich hatte von Birte gehört, dass der Asphaltanteil in der Mitteldistanz 30% ist. Mal
Krass.
gucken.
Ja.
Ja, also die haben da auch diverse Waldstraßen, wo halt die einfach asphaltiert sind. Warst du mal in China, Ole?
Nee.
Nee. Ja. War letzten August war ich bei der China-Reise auch dabei.
Mit den Jugendlernern oder wie war das nochmal?
Genau, da war ich als Trainer mit den Jugendduellern. Hier Ann-Kathrin Knoll, da auch eine Dickichtgeflüster-Folge zu. Gerne mal reinhören.
Ja, stimmt.
Ja, das war ein Jugendtrainingslager. Genau. Mein Highlight war noch, der Highlight, das war eigentlich Schockmoment, das war im ersten Training, meinte der Chef da, ja, wenn ihr durch hohes Gras lauft, macht mal schnell wegen der Schlangen. Mit Till Geiler war ich da und wir sind erstmal gar nicht durch dieses hohe Gras gelaufen, erstmal außenrum.
Ja.
Ja, aber war es bei euch da auch schon so warm? Weil ich habe jetzt gehört, das ist dort auf jeden Fall irgendwie so 38 Grad und ja, Ansel meinte, es ist gerade so, oder ein bisschen kühler noch, aber es ist gerade so wie die Körpertemperatur. Also es geht ja noch, meinte er.
Tatsächlich,
Aber
so warm war es nur in ein, zwei Tagen, da haben wir keine Trainings gemacht. Aber
okay.
das, also das war auf jeden Fall super eklig warm da. Ja. Sobald man rausgegangen ist, alles.
Ja. Naja, auf jeden Fall wünschen wir natürlich den Athleten da sehr, sehr viel Erfolg. Und wie gesagt, ihr könnt das gern verfolgen. Es gibt auf jeden Fall irgendwie eine Live-Übertragung, aber wahrscheinlich eher so mitten in der Nacht. Also, ja. Genau. Ja, aber vielleicht zurück zu dir, Ole. Was sind denn jetzt noch deine nächsten sportlichen Ziele so nach der WM? Oder vielleicht auch, wie motivierst du dich jetzt nach so einem internationalen großen Ereignis? Also klar, fürs nächste Jahr und so weiter, aber ja, jetzt so momentan.
Ja, also für mich war dieses Jahr auf jeden Fall die WM der Höhepunkt und ich habe auch bewusst dann mich dafür entschieden, jetzt erstmal nicht auf Sprint umzuswitchen und da die Weltcups zu laufen, weil ich einfach dann dadurch mich jetzt besser auf die WM vorbereiten konnte. Vor allen Dingen, weil man halt auch nur begrenzte Urlaubstage hat. Und ich wollte jetzt lieber alle Trainingslager, die WM-relevant sind oder alle Waldtrainingslager in der ersten Hälfte mitnehmen und dann die Zeit dafür investieren sozusagen, weil ich einfach ja, im Wald eher meine Stärke sehe. Und insofern lag da so ein bisschen der Fokus drauf. Das heißt, dass eigentlich für diese Saison, ja, es jetzt ein bisschen entspannter abgeht, sozusagen der Rest für mich. Ich werde sicherlich nochmal, also bei den nationalen Läufen dann laufen, DM Staffelwochenende und DM Lang. Und dann steht noch hier in Göttingen immer so eine Bahnlaufserie an, wo ich nochmal ein bisschen versuchen werde, an der 5000 Meter Zeit zu knabbern, mich der 15 noch ein bisschen mehr zu nähern als zuletzt. Und ja, genau, dann sind es tatsächlich eher so die Langzeitziele dann für nächstes Jahr, wenn es dann wieder international in den Wald geht.
Was ist deine PB auf 5 Kilometer?
Boah, auf die Sekunde müsste ich jetzt lügen, aber es war knapp über 15:30, 32 oder so, aber jetzt bitte nicht darauf festnageln.
Möchtest du die DM Lang dann auch wieder gewinnen? Weil das kostet halt wieder eine Kiste Bier, ne?
Schwierig in der Elite, ne? Das war früher entspannter. Nee, das ist natürlich das Ziel, wenn ich da an den Start gehe. Ich hoffe, dass auch viele andere noch am Start sein werden. Ich glaube, es war noch in der Diskussion, ob man da das Trainingslager so anpassen kann von Italien, dass da die Kaderläufe auch wieder laufen können, weil dann ist es natürlich sehr cool und dann ja, wird es auf jeden Fall sehr gute Konkurrenz da geben.
Ja, bin ich mal gespannt. Sonst wäre ja das Feld nicht so attraktiv, wenn alle im Trainingslager sind.
Das stimmt. Ja, man ist da ja leider, sind wir da häufig auch ein bisschen eingeschränkt, weil es dann immer gute Angebote natürlich gibt in den Ländern. Ich glaube, dass da zum Beispiel die Italiener dann auch Wettkämpfe anbieten, die natürlich dann hochrelevant sind für WM nächstes Jahr. Und das ist genau das, was ich so ein bisschen erwähnt hatte mit dieser optimalen Vorbereitung. Das bringt schon sehr viel, wenn man einfach schon mal wirklich Karten auf Wettkampfniveau hat, Bahnen, die potenziell ähnliches Niveau haben. Das ist schon immer eine sehr gute Vorbereitung.
Ja, aber nächstes Jahr möchtest du dich dann auch eher auf die EM im Wald konzentrieren oder auch auf den Sprint?
Ja, also bei mir ist schon Wald jetzt eindeutig im Fokus. Ich hatte das ja mal ein, zwei Jahre versucht, ein bisschen mehr in Richtung Sprint zu gehen, um einfach, hat auch geklappt, dass ich da ein bisschen aufgeholt habe, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich halt mit dem gleichen Input und der ist halt auch endlich, wenn man ja das Ganze nicht als Profisport betreibt, sondern neben Arbeit oder Studium, dass ich halt mit dem gleichen Input im Wald viel mehr erreichen kann. Und deswegen erachte ich es für sinnvoller, dann da wirklich alles reinzustecken. Und
Ja, dabei wünschen wir dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg diesen Winter
danke, danke.
bei dem Training. Genau. Zum Abschluss, wenn du die WM in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Da muss ich einmal kurz überlegen.
Lass dir Zeit, alles gut.
Also ich mache mal so ein zusammengesetztes Wort. Das erste wäre geniale Stimmung. Das zweite wäre überwältigend. Und was gibt es noch als drittes? Man könnte, also es fallen einem so viele Dinge ein zu so einer ganzen Wettkampfwoche, was man da alles erlebt. Es ist total schwer, das
Glaube
so
ich.
kompakt zu sagen. Aber als drittes würde ich vielleicht einfach auch noch Teamgeist sagen, weil ich finde, ja, wie schon angesprochen, wir haben echt ein gutes Team mittlerweile. Und das gibt Kraft, bestärkt, macht Spaß. Und vor allen Dingen geht das auch über die Athleten hinaus, also auch auf Coach-Seite, wo wir uns ja jetzt gezwungenermaßen ein bisschen neu organisieren mussten, hat das alles schon sehr, sehr gut funktioniert dafür. Und das ist immer extrem viel wert.
Das sind auf jeden Fall sehr schöne Worte zum Schluss. Also vielen, vielen Dank, dass du heute mit bei uns zu Gast warst zum zweiten Mal.
Ja, gerne. Vielen Dank auch an euch.
Ja, dann euch noch einen schönen Abend. Genau.
Ebenso. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.